Eine neue Folge Selbsthilfegruppe Politik. Wir haben uns wieder versammelt. Heute ist der 25. April schon. Das Jahr fliegt vorbei und wir haben, Spoiler vorweg, jemand Neuen in unserer Runde. Aber erstmal begrüße ich ganz herzlich Daniel, unser österreichisches Urgestein. Dylan, der wie immer hier den Blick von links auf alles hat. Und Achim, der auch heute wieder Zeit hatte, uns aus dem wunderschönen Baden-Württemberg seine Perspektive mitzugeben. Und wir haben eine pickepackevolle Liste. Es ist ja diese Woche wirklich viel passiert. Ich habe beim Zusammensuchen, was alles so diese Woche passiert ist, erstmal gar nicht glauben können, dass gewisse Dinge, die wir heute noch besprechen werden, ja eigentlich diese Woche, Montag, Dienstag und so passiert sind. Die kamen mir schon wieder vor, als ob das jetzt irgendwie 3 Wochen her war. Aber alles diese Woche passiert, alles auf jeden Fall wenigstens mal erwähnenswert. Ob wir dann auch noch viel drüber streiten, ist eine andere Frage. Aber als allererstes stellt sich heute Robin vor. Robin, wer bist du? Was machst du? Und stell dich vor.
Ja, moin. Ich bin Robin, bin aktiv auf Twitter, 15 Jahre alt und genau wie viele hier tatsächlich auch ein Sozialdemokrat. Und ja, ich freue mich, hier dabei zu sein. Bin relativ schulpolitisch und kommunal aktiv, aber habe noch keine besonderen Ämter oder sonst irgendwas. Also bin jetzt nur auf kleineren Kreise aktiv.
Ja, alles klar. Ja, Transparenzhinweis, ich auch Mitglied in der SPD, Daniel in der SPÖ, Dylan ist bei der Linkspartei und Achim bei den Grünen. So, ich mache noch mein Handy aus, damit wir hier nicht ganz viel Geplimper zwischendurch haben. Und dann würde ich sagen, jetzt ist Maron nicht da. Der hatte ja uns ganz, ganz fest versichert, dass Annalena Kanzlerkandidatin wird. Aber Achim hat das, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch getan. Möchtet ihr einen Kommentar dazu? Also möchtest du, Achim, du bist ja jetzt hier bei uns sozusagen Pass pro Toto für die Grünen. Möchtest du einen Kommentar dazu abgeben? Möchtest du uns erzählen, wie es dazu kam und was wir zu erwarten haben von Annalena Baerbock, die gefühlt, wenn man sich manche Medien diese Woche angeguckt hat, schon so halb Kanzlerin ist?
Also wie es dazu kam, ich war jetzt bei den Gesprächen zwischen Robert und Annalena natürlich auch nicht dabei und weiß daher auch nicht, was hinter den Kulissen besprochen wurde und wie es wirklich dazu kam. Es war zwar zu erwarten, vor allem auch schon seit der letzten Bundesvorstandswahl von den Grünen hatte Annalena ja schon die deutlich besseren Wahlergebnisse als Robert. Genau, zu dem, was die Presse sagt oder zu dem, was geschrieben wird, wenn das Annalena schon gefühlt Bundeskanzlerin ist. Bis zu den Wahlen vergeht noch viel Zeit. Es kann noch viel passieren in alle Richtungen. Und der Wahlkampf beginnt ja jetzt erst. Und die CDU hat es ja auch geschafft, mit ihrer Kandidatenkür, mit ihrem Streit, ihre ganzen Skandale irgendwie in den Hintergrund zu drängen. Vielleicht ploppen sie wieder auf, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt's einen halbwegs fairen Wahlkampf oder es gibt eine Schlammschlacht, das kann ich jetzt alles nicht vorhersehen. Da habe ich jetzt keine passende Glaskugel dazu gefunden, die irgendwie einen Politikblick bringt. Ja, das ist jetzt mal so das, was ich in der ersten Runde jetzt so dazu beitragen kann.
Daniel, hast du nicht das, also darf ich ganz, ich will kurz was aufnehmen, was Achim gesagt hat, was ich diese Woche auch ganz oft gehört habe. Der Wahlkampf geht jetzt los. Jetzt, wo Annalena Baerbock für die Grünen als Kanzlerkandidatin feststeht und Armin Laschet für die CDU. Ist das doch irgendwo, das gebe ich jetzt Daniel kurz mit, der hat bestimmt auch noch was anderes, aber ist es doch irgendwo auch ein Fehler gewesen der SPD, diese K-Frage so schnell zu, also da irgendwie quasi völlig außer Konkurrenz schon letzten Sommer zu klären, sodass man jetzt gar nicht mehr dabei ist, wenn es losgeht. Also das vielleicht so als meinen Gedanken, den ich da jetzt gerade rausgezogen habe, aber bitte fühlt euch frei, Daniel.
Ja, also ich gehe zunächst kurz darauf ein. Das kann durchaus sein und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil wir wissen ja, dass die Umfragewerte üblicherweise nach der Nominierung ein Stück weit nach oben gehen. Ich meine, hier war natürlich Laschet die Ausnahme, aber es war ja auch bei Scholz so, dass anfangs die Umfragewerte, wenn auch nur leicht, nach oben gingen. Und wird der Zenit der Umfragewerte zum Beispiel, wie ich es mir jetzt bei den Grünen vorstellen kann, jetzt schon erreicht? Also diese irgendwo zwischen den 26-28% oder so, das ist wahrscheinlich das oberste Maximum. Und wenn man es aus dieser Perspektive sieht, können die Grünen jetzt eigentlich fast nur noch Prozentpunkte verlieren und eher nicht mehr dazu gewinnen. Deswegen ist das immer sehr, sehr gefährlich. Und ich glaube, das wäre auch bei der SPD eine Sache gewesen, die sicher einen Unterschied macht, ob dieser Kanzlerkandidat oder diese Kanzlerkandidatin sehr spät nominiert wird. Andererseits besteht natürlich die Möglichkeit, dass sich der Kandidat oder die Kandidatin wirklich bekannt macht und wirklich die Inhalte dann von allen dementsprechend wahrgenommen werden. Bisher muss ich sagen, bei Scholz habe ich das nicht so wirklich in dieser Form wahrgenommen. Also ihr könnt mir hier gern widersprechen, aber ich habe das nicht so wahrgenommen. Aber was ich eigentlich noch einwerfen wollte, so zu dieser Laschet-Baerbock-Sache, also wenn ich daran denke, dann fällt mir als erstes das Titelblatt meiner Zeitung ein, die ich immer lese. Und da war an dem einen Tag war ein Titelblatt mit Laschet. Darunter stand, so sehen keine Sieger aus. Und das zweite Titelblatt war mit Baerbock. Und da stand, Grüne wollen Kanzlerin. Und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Also ich habe hier die Reaktionen trotzdem sehr gemischt wahrgenommen. Die mit Sicherheit unterhaltsamste Reaktion aus Österreich war die der Kronenzeitung oder eines Journalisten der Kronenzeitung. Er hat gemeint, Rot-Grün namentlich sei jetzt daran, die Einfamilienhäuser zu verbieten und sei ein Schreckgespenst für die Wirtschaft und so weiter. Also das war schon sehr, sehr unterhaltsam teilweise. Und dazu muss man halt wissen, die Krone-Zeitung ist so eine Art Pendant zur Bild-Zeitung, nur mit leider noch mehr Reichweite. Also das waren so meine Eindrücke davon.
Also ja, ich würde kurz was sagen. Und die Woche war ja schon sehr voll. Also vor allem so am Anfang, also Montag, hat ja um 11 Uhr die Grünen ihr Kanzlerkandidatin Baerbock dann vorgestellt und eigentlich war schon eigentlich größtenteils klar, dass Baerbock die Kandidatin ist, weil sie war ja eigentlich mehrheitlich in den Medien als Präsenz und ist ja klar, dass Habeck hat ja viele Patzer gehabt, wusste ja vieles nicht in den Interviews, hat ja auch vieles verwechselt und ja, als klar feministische Partei ist es ja irgendwie auch selbstverständlich, dass die Grünen bei so einer Auswahl und bei so einer Unentschiedenheit dann eben ja die Frau als Kandidatin eben vorstellen. Und ich meine, natürlich ist sie nicht unfähig. Sie ist kompetent, sie kann sich gut inszenieren, sie weiß viel und ist auch sehr erfahren. Das ist auch ein dummes Argument, hier zu sagen, dass sie keine Regierungserfahrung hat. Haben viele auch nicht gehabt, miteinander gut regiert. Und ich bin halt mal gespannt auf den Wahlkampf und was sie so machen wird. Und ja, Montagabend kam dann wirklich das war Dienstag, morgen, um 12:30 oder 13:30, um 13:30, die ganz, ganz komische Vorstandssitzung von der CDU, wo sie dann irgendwie spontan noch im Vorstand gewählt haben, wer jetzt Kanzlerkandidat werden sollte, Söder oder Laschet. Wir haben alles verfolgt, bestimmt bei Paul Ronsheimer, ganz exklusiv. Er saß ja nebendrin oder mittendrin eigentlich Und mich hat es überrascht. Ich hatte auch erwartet, dass Söder der Kanzlerkandidat wird. Irgendwie hat jeder gemeint in Aussagen, auch Altmaier und Schäuble, dass doch Söder Kanzlerkandidat werden sollte. Und dann wurde es irgendwie überrascht noch Laschet, was mich jetzt als Linker freut, weil Laschet ja extrem unbeliebt ist. Wissen wir ja alle. Und ja, so. Die Umfragen kamen ja auch in den letzten Tagen und das hätte ich auch nicht erwartet, dass die Grünen so weit nach oben schießen. Und ich weiß halt nicht, wie es sich entwickeln könnte, weil wenn die Impfungen gut laufen, wenn das Corona-Management im nächsten, also im Sommer gut läuft, kann es auch gut sein, dass halt CDU und CSU dazu gewinnt und eben ja trotzdem gute Chancen hat auf die Kanzlerschaft. Macht mir ein bisschen Angst, aber naja. Und sonst will auch Baerbock oder ja, es gute Umfrageergebnisse von Baerbock auf den Grünen mit dem Schulz-Hype verglichen, was ich auch Blödsinn finde, weil ja, Schulz hatte ja erst nach seiner Nominierung die 30%, also extrem in der Hype. Und bei den Grünen ist es ja so, dass sie eben bei den Ergebnissen, also bei 20% schon seit dem Sommer 2018 sind, also schon eine längere Zeit und so konstant bei den hohen Werten stehen. Deswegen kann man es also gar nicht vergleichen. Ja, ich bin halt mal gespannt, was passieren wird. Ich kann noch so viel reden zu Baerbock und zu der ganzen Woche, aber ja, Robin.
Ja, genau. Lass uns Robin kurz mal.
Also, um wieder auf grundsätzliches Thema zurückzukommen. Ich fand tatsächlich, dass die Grünen das sehr, sehr gut gemacht haben mit ihrer Kanzlerkandidatur-Ernennung. Und zwar haben sie einfach gesagt, wir ernennen jetzt an dem und dem Tag endlich mal jemanden, der es sein wird. Es war eigentlich für jeden, glaube ich, klar, dass es Baerbock wird. Was man medial natürlich gemerkt hat. Und ich sah so gesehen den Punkt, dass sie einfach nur nicht wie die CDU 10.000 Jahre lang rumdiskutiert haben und die sich beide nur gegenseitig nur profilieren wollen, sondern beide auf eine Entscheidung gekommen sind. Das fand ich das Wichtige und das Richtige. Genau dafür muss ich auch meine Partei, die SPD, loben, dass sie es früh genug in einem stillen Zeitpunkt gesagt haben, wir machen jetzt klar, es ist Scholz. Wie sie Scholz ernannt haben und parteiintern, wie toll das alle finden, ist eine andere Sache. Jedoch finde ich das von beiden sehr gut gelöst und nicht, dass wir jetzt sowas wie die CDU haben, dass sich einfach nur beide profilieren wollen. Und damit haben die Grünen auch einen, glaube ich, echt guten Punkt gebracht und auch die Umfragewerte nochmal gesteigert.
Aber ich fand auch den Kontrast irgendwie sehr krass sehen, weil man hat auch das Gefühl, dass sich die CDU so ein bisschen genötigt sieht, diese Entscheidung jetzt auch zu treffen. Es ist ja erst diese Frist am Sonntag abgelaufen und man fragt sich, was ich ganz schön fand, auch auf Twitter gelesen, man fragte sich, wenn diese zwei, Söder und Laschet, das nicht mal hinkriegen, sich da auf so ein vernünftiges Verfahren zu einigen. Dann ist schon echt die Frage, also kann auch nur einer von den beiden Kanzler, das wurde ja von manchen in der CDU wurde es ja so verkauft, so nach dem Motto, wir haben die Auswahl aus zwei hervorragenden KanzlerInnen, Kanzlern, ja, keine Frau, und nur wenn man wirklich die Auswahl aus zwei guten Kandidaten hat, das haben die Grünen gezeigt, dann trifft man diese Auswahl einfach und dann gehört das so, dass das gute Kandidaten sind auch, dass diese Wahl ja kurz und schmerzlos abläuft und dass das irgendwie auch professionell rüberkommt. Das hat die CDU nicht geschafft, das muss man einfach ganz klar sagen. Und ich fand, also ich hatte ja das auch so ein bisschen ins Pad geschrieben, ist das jetzt der Baerbock-Zug? Dylan hat schon gesagt, nein, das ist eine ganz andere Entwicklung. Dann die zweite Frage, wo bleibt der Scholz-Zug? Ja, also Robin hat gerade schon gesagt, die SPD hat es doch auch irgendwie richtig gemacht. Sie hat das quasi auch ohne großen Hi-O-Pi announced und hat das professionell durchgezogen. Gleichzeitig hat man aber jetzt das Gefühl, sie kommen irgendwie nicht mehr quasi zur Party. Ja? Also es wird jetzt schon vielerorts so dargestellt, als ob es dann doch nur ein Zweikampf zwischen Baerbock und Laschet ist. Also was kann man was kann die SPD da überhaupt noch tun? Welchen Fuß kriegt sie da quasi noch in die Tür? Und die dritte Frage, ich habe das dann nur bei den Zügen, bei den Metaphern, ja, mir sind heute die Eisenbahnmetaphern ein bisschen zu Kopf gestiegen, aber wer sagt eigentlich Armin Laschet, dass er zum Bahnhof muss? Ja, also was ist da mit der CDU los? Die ist wirklich komplett auseinander dividiert worden in den letzten 2 Wochen, glaube ich. Söder lässt ja auch, hört ja auch nicht auf, jetzt nachzustänkern. Er hat dann sich ja als der Kanzlerkandidat der Herzen schon dargestellt gehabt. Und was ich übrigens auch sehr interessant fand, wenn man sich das von der Dramaturgie mal überlegt, das CDU-Gremium oder das CDU-Präsidium hatte ja in der Nacht von Montag auf Dienstag getagt und sich am Ende nach vielen Querelen und viel hin und her, Dylan hat es beschrieben, wir haben das alle verfolgen können, quasi fast live bei Twitter. Nach viel hin und her hat man sich dann für Armin Laschet entschieden. Und es gab dann aber noch nicht die Eilmeldung Laschet, Kanzlerkandidat der Union.
Doch, die gab es schon. Die gab es schon.
Also gut, dann jedenfalls nicht auf meinem Telefon. Sondern nicht, die Eilmeldung lautete um 2 Uhr oder um 3 Uhr, wo sie sich dann da entschieden hatten, lautete die Eilmeldung erstmal nur CDU-Präsidium ist
ja, genau, für Laschet. Der Vorstand hat sich entschieden für Laschet, aber genau, es ist ja so, dass eben Söder muss ja noch zustimmen. Und muss
genau, das ist genau das. Das war das völlig irre. Das war das ja, völlig klar. Irre. Also Söder hatte ja eigentlich vorher schon gesagt, er würde quasi das, was das CDU-Präsidium entscheidet, dann auch respektieren und sich quasi dem anschließen. Das hat aber offensichtlich ja niemand ihm geglaubt. Niemand hat Söder geglaubt, dass er das tut. Und alle haben dann noch diese 12 Stunden ungefähr gewartet, bis Söder dann am Dienstagmittag vor die Presse getreten ist und gesagt hat, Armin Laschet ist Kanzlerkandidat. Also,
aber das hat einen Grund. Aber es hat einen Grund, meine ich. Weil,
ja, aber welchen, also Söder hätte ja offensichtlich noch die Möglichkeit gehabt, also das wäre natürlich dann noch dreckiger geworden und das wäre auch sicherlich auf ihn schlecht abgefärbt gewesen, aber er hätte die Möglichkeit, die Macht, die UnterstützerInnen gehabt, nochmal die nächste Runde aufzumachen. Und es war so ein bisschen am Ende so, ich habe das damals, also damals, Dienstag, ja, wie gesagt, guckt mir alles so vor, dass das schon ewig her wäre, aber das Dienstag auch so getwittert, ich habe, also eigentlich ist es doch jetzt so, Söder erlaubt Laschet, dass er Kanzlerkandidat wird. Also, weil
ja, klar.
Das war völlig irre. Das war völlig irre, ja. Also Söder sagt, ich akzeptiere das, was die CDU da macht. Offensichtlich glaubt ihm aber keiner, weil sonst hätte ja niemand gewartet, bis Söder das bestätigt. Ja? Also als Scholz ernannt wurde als Kanzlerkandidat der SPD oder als Baerbock ernannt wurde, als Kanzlerkandidatin der Grünen, hat man ja auch nicht gesagt, ja, wir warten jetzt erstmal noch, bis, keine Ahnung, Stefan Weil oder Winfried Kretschmann vor die Kamera tritt und sagt, ja, das bestätige ich so. Ja, also das wäre ja völlig irre gewesen, aber man muss es letztlich so sagen, bei der Union war es so.
Aber ich sehe es ganz anders, weil es ist eigentlich ganz klar, wir kennen alle Söder, Söder ist ein Machtmensch, er ist machtgierig, ich finde es schon immer klar, dass er Kanzler werden wollte, er wollte auch immer über Ministerpräsident werden von Bayern und wollte mal Nachfolger werden von Seehofer, dann ist er geworden und ja, er hat eben die Rhetorik, die machthungrige Rhetorik und es war ja ganz klar, ich glaube am Sonntag, ich weiß gar nicht, welches Datum es ist, aber ich glaube, das war der 11., hat er ja gesagt, ganz offen, er will Kanzler, Kandidat und dann Kanzler werden. Hat eben dann auch Laschet gesagt und am Montag danach hat eben erst der Bundesvorstand und Präsidium von der CDU beschlossen, oder ja, sie haben sich eben für Laschet ausgesprochen und danach, Nachmittag oder abends eben, hat das CSU-Präsidium oder Vorstand sich für Söder ausgesprochen. Und das Problem war eben, dass Söder meinte, dass wenn die CDU, wenn der Vorstand eben sich für Laschet ausspricht, dann akzeptiert er es. Aber er hat es nicht akzeptiert.
In der ersten Runde, sozusagen.
Ja? Genau, in der ersten Runde.
Genau.
Und deswegen war jeder misstrauisch. Deswegen hat niemand wirklich es akzeptiert, als der CDU-Vorstand dann für Laschet gestimmt hat. Und das verstehe ich ja, weil man wusste nicht genau, ist es okay mit Söder, akzeptiert es jetzt oder nicht. Und dann kam am nächsten Tag, also vor der Presse, meinte er, die Würfel sind gefallen. Und sein Statement war schon sehr, sehr skurril. Und ja, du hast schon gesagt, Blume, also sein Generalsekretär, meinte ja, dass Söder der Kandidat der Herzen war.
Genau.
Und ich finde es halt schon sehr, sehr krass. sind sehr unnormal, dass es keine wirkliche Geschlossenheit in der Union gibt. Also Söder meint ja immer noch. Also irgendwie gab es einen Artikel oder ein Interview im Spiegel, der hat Söder auch gemeint, er kommt zurück und er akzeptiert irgendwie nicht so ganz. Ich finde es halt komisch.
Ich glaube, er hat jetzt nochmal betont, dass das jetzt eine Entscheidung der CDU gewesen ist mit Laschet. Ja. Dass die CDU dann dafür auch die Verantwortung trägt. Also er hat sozusagen schon mal die Bühne bereitet, für die, wenn Laschet verliert, dann können alle sagen, mit Söder wäre es nicht passiert, für dieses Nummer, für dieses Narrativ. Ja, das ist jetzt schon mal.
Das macht man nicht. Es ist ein halbes Jahr vor der Wahl, ja, und man sagt doch sowas doch nicht.
Doch, aber im Prinzip sagt er das. Also das, ja, also natürlich nicht so offen, sowas, aber im Prinzip ist das die Quintessenz gewesen, die er jetzt neulich, ich glaube, das war das Spiegel-Interview, was du meinst, die da quasi drin steckt.
Ja, aber ich finde es halt extrem ungewöhnlich. Also es hat keine Geschlossenheit oder keine Union. Man macht doch eigentlich gemeinsam Wahlkampf für die Union und jetzt...
Sichtlich dieses Jahr nicht. Offensichtlich, was? Dieses Jahr nicht. Ich
ja, genau. Ich finde es super. Also, wir alle müssen es gut finden als Linke und uns freuen auf die nächste Regierung von Linken, SPD und Grünen. Aber
ich hoffe es. Aber können auch gleich mal Robin dazu fragen. Die hat dazu noch nichts gesagt. Logischerweise, weil er zum ersten Mal heute hier ist. Aber ich muss ganz kurz, also Achim fällt wahrscheinlich gleich der Arm ab. Aber ich ganz kurz, ich finde es tatsächlich nicht so gut, was sich da in der Union anbahnt, weil, das hat man schon gemerkt, Söder ist ein absolut prinzipienloser Kandidat, ein absolut prinzipienloser Mensch, der, ich glaube, doch für vieles bereit wäre und auch für vieles, was wir uns heute noch nicht träumen würden. Und ich finde es schon inhaltlich oder, weiß ich nicht, personalpolitisch irgendwie schon gut, dass es jetzt Armin Laschet gewesen ist und gar nicht mal nur aus dieser Perspektive, ich bin jetzt irgendwie von der SPD und wünsche mir, dass die CDU möglichst schlecht abschneidet und freue mich deshalb, wenn sie den Unbeliebteren nimmt. Sondern wirklich aus dieser Perspektive, dass ich wirklich glaube, dass Laschet besser wäre, selbst, also ja, jetzt mal ganz, wenn es quasi so wäre, dass alle anderen gar keine Chance hätten und es wirklich nur darauf ankäme, wen dominiert die CDU, selbst unter diesen Bedingungen, ich finde einfach Armin Laschet den Besseren an der Stelle, weil er wenigstens seine Prinzipien hat, weil er auch ein versöhnender Politiker ist. Das muss man ihm wirklich lassen. Ja, man kann wirklich viel kritisieren, was er hier in NRW auch als Ministerpräsident auch einfach faktisch sehr schlecht macht. Gar keine Frage. Das ist auch quasi dann Aufgabe von jemandem, der wie ich sich dann auch irgendwie als SPDler identifiziert, auch dann den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das läuft hier nicht, das läuft hier nicht, das läuft hier nicht. Schulen in der Corona-Zeit, Sozialticket abgeschafft, Hambacher Forst und so weiter und so fort. Die Liste ist ellenlang. Aber Laschet ist sozusagen immerhin noch ein Gegner, der quasi mit den gleichen Karten spielt, wie man selbst oder wie man sich das wünscht. Söder spielt quasi außerhalb des Spielfelds. Söder interessiert sich für die Regeln nicht. Und das haben wir ja jetzt gesehen in den letzten Wochen oder letzten Tagen eigentlich vielmehr, dass er demokratische Gremien ignoriert, dass er sozusagen seine Aussagen von heute sind morgen nichts mehr wert und keiner weiß sozusagen, womit er da rechnen muss. Ich finde es tatsächlich, ganz ehrlich, eine gute Wahl, dass sie Armin Laschet genommen haben und ich finde es sehr bedenklich, dass da zu sagen, auch dass da jetzt quasi fast niemand in der CDU richtig hintersteht.
Ja, dazu noch, weil Söder stellt sich ja so als starker Mann da, der einfach handeln kann, der sie auch, also er kann sie auch gut inszenieren und er inszeniert sich auch so als Mann der Basis, also dass halt die Landverbände oder auch die Ministerpräsidenten ihn wollten, das ist ja auch so, so gab es die Aussagen und auch, dass die Basis ihn will und Söder hat sie ja eigentlich auch befürwortet und unterstützt und es gab es auch fast, dass es in so einer Kreisvorsitzendenkonferenz gab, wo eben die Kreisvorsitzenden abstimmen, wer Kandidat werden sollte. Ich glaube, so wäre eigentlich Söder Kandidat geworden.
Ja, das war ja ein Laschet Gespräch am Montagabend, wurde aber dann als Möglichkeit der Nominierung verworfen, weil dabei, glaube ich, viel zu viele auch ihr Gesicht verloren hätten. Achim, bitte.
Genau, also eigentlich wollte ich zuerst noch was anderes sagen, aber jetzt, da ihr sowieso bei den Kreisvorsitzenden seid, Kreisvorsitzendenkonferenzen sind kein Gremium, das irgendwie satzungsgemäße Beschlüsse passen kann oder die irgendwie, das ist ein informelles Ding, das von der Aussagekraft her einer Umfrage gleichkommt, weil das in keiner Satzung auftaucht und nirgends auftaucht und deshalb wäre so eine riesen Kreisverbandskonferenz wäre halt eine bessere Umfrage gewesen. Wie ist die Stimmung in euren Kreisverbänden? Dann kann man auch gleich eine Urabstimmung mit allen Mitgliedern machen und durch alle Kreisverbände tingeln. Also, und diese Mitgliederbefragung hätte dann noch mehr Aussagekraft als die Kreisvorsitzendenkonferenz. Also das zum, und dann zu dem, was Daniel vorher gesagt hat, die Umfrage.
Ja, aber ewig gedauert, ganz kurz, Entschuldigung, das hätte jetzt ja wirklich noch mal dann mindestens noch einen Monat gedauert oder so.
Ja, genau. Je nachdem, wie viele Regionalkonferenzen und sowas, wie viel Aufwand man da dann vorschaltet, auf jeden Fall hätte es dann wirklich verzögert, bis irgendwie die CDU dann in die Pötte gekommen wäre mitten und Wahlkampf anfangen könnte. Also das wäre dann Sommer geworden.
Zurück zu dem, was Daniel gesagt hat. Sorry.
Zu den Umfragen. Also ich denke, die Umfragen, die am Dienstag gleich veröffentlicht worden sind, das weiß eigentlich jeder, dass man die eigentlich in der Pfeife rauchen kann, weil die sind eigentlich sowas von unseriös und so weiter. Die seriösen Umfragen, die werden jetzt dann langsam kommen, beziehungsweise kommen jetzt langsam, das sind dann. Also das, was am Dienstag veröffentlicht wurde, das halte ich für hochgradig unseriös und hat mehr mit Meinungsmache zu tun als mit Meinungsforschung. Und Daniel hat ja auch gemeint, mit der Kronenzeitung und den Einfamilienhäusern, die wurden bei uns ja schon in der Boulevardpresse vor 2-3 Monaten ausgegraben. Und wir Grünen sind es ja sowieso gewöhnt, dass die Bild alles Mögliche ausgräbt vor Bundestagswahlen und alles Mögliche skandalisiert, was eigentlich eine normale programmatische Aussage ist, aber eben die Springerpresse halt draufhaut. Das hat halt leider zur Folge, dass Aussagen immer schwammiger werden bei uns, weil eben die Springerpresse alles ausgräbt und eben alles kanalisiert und sich deshalb niemand mehr festlegen will. Ist halt so. Und nochmal zu Söder. Söder hat zum Beispiel 2015 sehr stark Mitstimmung gemacht gegen Geflüchtete, die angekommen sind, und 2019 umarmte Bäume. Erst daran sieht man schon, wie opportunistisch und wie er sein Fähnchen im Wind hält.
Ja, das wurde ja auch ganz oft jetzt in den letzten Tagen nochmal rezipiert, wobei der Fokus oft darauf gelegt wurde, dass es so getan wurde, als ob Söder jetzt der schwarz-grüne Kandidat wäre. Und die Flüchtlingsgeschichten wurden oft vergessen, nicht? Also das auch, aber ganz kurz for reference, die Umfrage vom Dienstag, auf die sowohl Daniel als, ich glaube auch Till, hat darauf auch angespielt und die Achim jetzt aber als, kann man eine Pfeife rauchen. Ich denke mal, du meinst vor allen Dingen die Forsa-Umfrage, die ja auch quasi nur einen Tag Befragungszeitraum hatte, wo man ja quasi ad hoc mal gleich abgefragt hatte, dass die Grünen dann auf 28% und die CDU nur noch auf 21% kommen.
Aber kam nicht heute auch noch eine Umfrage über die Grünen?
Genau, ich wollte das gerade sagen. Dem gegenüber stehen sozusagen mehrere Umfragen, die mit längerem Befragungszeitraum noch definitiv auch die CDU noch vor den Grünen sehen. Mit der Umfrage von Kanter von heute, die wurde, glaube ich, heute veröffentlicht, genau. Befragungszeitraum bis zum 21.04., also das ist der Dienstag, glaube ich, gewesen. Oder der Mittwoch? Der Mittwoch. Das ist die erste Umfrage seit dieser Forsa-Umfrage, die wir jetzt alle mal als so ein bisschen, die klammern wir mal aus, aber mit der Kanter-Umfrage, die heute veröffentlicht wurde, haben wir dann wieder die erste oder die vielleicht erste ernstzunehmende Umfrage, in denen die Grünen auch vor der CDU liegen, allerdings nicht mit 28-21%, sondern mit 28-27%. Und da würde ich ganz kurz Robin fragen, weil ich ja jetzt hier mal so jemanden habe, den ich auch mal anspielen kann für SPD-Fragen. Das geht natürlich auf Kosten der SPD. Also das ist nicht alle, die von der CDU, also nicht alle neuen grünen Wähler kommen von der CDU. Viele kommen auch von der SPD. Und die SPD hatte jetzt auch schon durchaus mehrmals Umfragen, wo die Richtung gerade eben gar nicht nach oben war, also wo von einem Scholz-Zug, also wo nicht mal von einem Scholz-Zug die Rede sein konnte oder von irgendeinem Effekt Scholz oder Effekt Bundestagswahl oder was.
Du kannst kurz sagen, also in der Umfrage, wo wir gerade darüber reden, hat die SPD 13%.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Genau, also die Richtung zeigt da, also es gibt welche, da hat sie dann plötzlich mal 20% oder 17% oder was, also aber naja, also nach oben geht es jedenfalls nicht. Robin, was ist, also wie können wir jetzt als SPD, Transparenzhinweis, ne, wir sind ja da beide Mitglied, aber was ist da der, also welcher Spin, welchen Spin könnte es überhaupt noch geben, um uns da zurück ins Rennen zu holen? Weil wenn ich jetzt jemandem, der sich mit Politik nicht auskennt und quasi keinen kennt, wenn ich dem jetzt quasi die Umfragen vorlege und sage, ja, also die haben Kanzlerkandidaten und die haben Kanzlerkandidaten und die drittstärkste Partei, die aber nur wenige Prozentpunkte vor der viertstärksten, fünftstärksten und sechstärksten Partei liegt, die haben auch einen Kanzlerkandidaten, aber die Lücke ist doch irgendwie ziemlich groß. Also wie erklärt man das und wie, was macht man daraus?
Ich denke, dass wir zurzeit einfach noch zu wenig uns zeigen. Wir sind zu wenig präsent. Wir zeigen uns einfach zu wenig in der Öffentlichkeit. Ich glaube, viele Menschen vergessen einfach, dass es die SPD gibt, so gesehen. Und dass wir auch noch da sind und setzen sich mittlerweile eher wenig mit unseren Inhalten auseinander. Ich bin dort aber auch noch sehr zwiegespalten, wie sehr sich ein Olaf Scholz als ein Kanzler durchsetzen würde. Bei Rot-Rot-Grün ist das ja wahrscheinlich eher nicht der Fall. Ich hoffe jedoch, dass wir noch einfach ein bisschen mehr Charisma zeigen. Auch Olaf Scholz muss jetzt einfach mal auf die Tube selber hauen. Nicht nur ein paar Aussagen tätigen, sondern auch mal wirklich Präsenz zeigen bei den Anne Will, bei Markus Lanz, bei jedem einfach, um noch irgendwie was ansatzweise zu erreichen für die Partei, weil er ist einfach der stärkste Repräsentant mit Karl Lauterbach zurzeit, würde ich sagen.
Ganz interessant, ganz kurz, sorry fürs wieder unterbrechen, aber die Forschungsgruppe Wahlen macht ja fürs ZDF immer auch dieses Politiker-Ranking. Da wurde dieses Mal, glaube ich, zum ersten oder zweiten Mal auch die Beliebtheit von Karl Lauterbach abgefragt. Und es zeigt sich, Karl Lauterbach ist doch um einiges beliebter als Olaf Scholz. Und er ist ja omnipräsent.
Genau, das ist es ja bei Karl Lauterbach. Er ist sehr, sehr präsent. Er ist überall und er ist bei jeder Talkshow dabei. Wir kennen es ja alle, den guten alten Karl, der einfach überall dabei ist und überall seinen Senf dazugeben muss. Aber er wirkt auch eine gewisse Kompetenz aus. Und ich denke, dass das zurzeit halt einfach noch bei Olaf Scholz fehlt. Das ist halt so das. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass nicht jeder unbedingt den alten weißen Mann Olaf Scholz wählt, sondern dann mal lieber, wenn er nur die Kanzlerkandidaten sieht, lieber zu Annalena Baerbock greift. Und ich denke, dass wir einfach zurzeit noch zu wenig unsere Inhalte jetzt einfach durchbringen können. Wir brauchen einfach wieder, wir müssen ganz klar sagen, was wollen wir machen und wie wollen wir es machen. Und das fehlt zurzeit, finde ich persönlich. Bekomme ich als Mitglied jetzt auch eher wenig mit.
Aber sollte nicht eigentlich Scholz sagen, dass er, wenn er Kanzler wird oder wenn er in eine Regierung kommt, dass dann Lauterbach Gesundheitsminister wird? Mir fehlt einfach das Versprechen. Also Lauterbach
ist ja, aber das würde schon mal 3% plus bedeuten.
Ja, genau, aber warum
jetzt mal
du das nicht?
Blöd formuliert. Also ist ein bisschen Polemik jetzt, aber...
Ja, aber es ist ja so.
Und schon richtig formuliert, ja, würde ich auch sagen. Wir brauchen halt einfach jetzt so einen starke Person wie Karl Lauterbach muss jetzt einfach mit eingebunden werden.
Wie passt das?
Das fehlt.
Wie passt das? Also ich, das ist jetzt völlig fies, dich das zu fragen, aber wie passt das, ist eine rhetorische Frage, zu einem NRW-Landesparteitag, der gestern stattgefunden hat, wo Karl Lauterbach auf Platz 23 der Landesliste gesetzt wurde. Das ist, also, ne, da gibt es natürlich Begründungen für, ja, also das wird parteiintern irgendwie auch abgemacht und Karl Lauterbach kandidiert ja direkt im Wahlkreis Leverkusen und hat dort sehr, 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 sehr gute Aussichten auf ein Direktmandat. Das dürfte sich wahrscheinlich eher noch verbessert haben in den letzten Monaten, weil er so omnipräsent war. kennen ihn natürlich auch die Leute in Leverkusen. Und dort ist er ja auch schon sehr, sehr lange Bundestagsabgeordneter, direkt gewählt in diesem Wahlkreis. Ich glaube schon 3-4 Mal. Das heißt, der hat da Tradition, den kennt man dort, der ist dort auch beliebt, der hat da eine Basis, der wird auch mit relativ großer Wahrscheinlichkeit dort wiedergewählt werden. Also sein Bundestagsmandat ist relativ sicher. Aber, das wissen ja im Prinzip nur die Leverkusenerinnen und Leverkusener. Denn in der Eilmeldung, die viele, viele, viele Menschen in Nordrhein-Westfalen vom WDR aufs Handy gepusht bekommen haben, oder die sie dann in der Aktuellen Stunde gesehen haben oder was auch immer, wo das dann berichtet wurde, steht erstmal nur, oder da ist erstmal nur die Rede von Rolf Mützenich und Svenja Schulze auf 1 und 2. Das ist top, ja, keine Frage, keine Kritik an den beiden. Aber das wird dann dort erwähnt, das wird dann dort auch breitgeschlagen. Karl Lauterbach nur auf 23. Und viele, viele Menschen sitzen draußen und fragen sich, wie kann das eigentlich sein, dass dieser Mann in jeder Talkshow sitzt, und immer auch mit dieser kleinen Klammer dahinter, SPD. Aber dass man nie so richtig von der SPD was hört, was auch zu dem passen könnte, was Karl Lauterbach in den Talkshows sagt. Ne? Also das fragen mich persönlich viele Leute. Und ich glaube, das fragen sich auch noch viel, viel mehr Leute da draußen, wie das eigentlich zusammengeht und was das für ein Signal ist, wenn es dann heißt, ja, Listenplatz 23.
Also ich glaube, die meisten Leute kriegen die Listenaufstellungen und die Einzelplätze abseits von den SpitzenkandidatInnen gar nicht mit, sondern eben, wer halt am Anfang von der Liste steht, kriegt sie vielleicht noch mit, irgendwie aus Schlagzeilen in den Medien, aber dann die hinteren Plätze, die...
Ganz kurz, ja, aber der WDR hat wirklich überall, wo er darüber berichtet hat, nochmal rausgehoben, dass Lauterbach auf 23 ist.
Das wäre der erste Aspekt. Der zweite Aspekt: Wir haben keine Tradition von Schattenkabinetten in der Regierung, ist sowieso schwieriger, irgendwie ein Schattenkabinett. Man kann im Wahlkampf kann man irgendwie Spitzenteam oder Expertenteam aufstellen und irgendwie sagen, das sind die Leute, die in der kommenden Regierung irgendwie eine Rolle spielen werden. Ressortverteilung kann man halt auch vor Koalitionsverhandlungen schlecht machen. Aber man kann sozusagen, wenn man das als Partei will, kann man. Könnte man jemanden wie Karl Lauterbach in so ein Spitzenteam dann auf jeden Fall mal einbinden und irgendwie eine herausragende Rolle schon im Wahlkampf geben. Das muss natürlich dann auch die SPD entscheiden. Aber was halt jetzt auch nicht so dazu passt, was man so hört, ist ja, dass die SPD eher bei Schulschließungen jetzt bei dem Bundesgesetz auf höhere Inzidenzwerte, also auf weniger Vorsicht gegangen ist. Das ist jetzt ja, damit sind wir jetzt ja eigentlich im zweiten Kapitel, das wir heute vorgenommen haben. Und da hat halt auch die SPD-Bundestagsfraktion entgegen der Expertenmeinung von Karl Lauterbach gehandelt und eben höhere Inzidenzen durchgesetzt für Schulschließungen. Und dann hat es halt den Kompromiss bei 165 gegeben, aber das ist eigentlich meiner Meinung nach viel zu hoch.
Das ist nicht mit deiner Meinung. Also ich kann da kurz mal in die Runde fragen, wie ihr das so findet. Es gab ja das sehr, ich fand es fast schon Eingeständnis. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Es gab ja dieses, die Frage, wie kam diese 165 zustande, die ja letztlich dann auch vor allen Dingen von Menschen aus der SPD beantwortet wurde mit, naja, das ist der Durchschnitt, den wir so ungefähr hatten, zum Zeitpunkt, als wir die Regel eingeführt haben oder beschlossen haben. Also das ist, die Argumentation ist im Prinzip, als ob man sagen würde, ich baue hier eine Straße und guck dann erstmal, wie schnell die Leute fahren, bilde den Durchschnitt und das ist dann der Grenzwert, die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja, aber es ist ein klassischer GroKo-Kompromiss. Also man kann ja keinen Kompromiss machen. Nee,
klassischer
Virus. Kann ja nicht sein. Also es ist genauso wie Klimawandel oder Klimaschutz.
Ja, du kannst keinen Kompromiss mit dem Virus machen.
Ja, aber genau.
Ein klassischer GroKo-Kompromiss.
Ja, das kann nicht sein.
Ganz kurz, um ganz kurz meine Partei zu verteidigen.
Ja.
Klassischer GroKo-Kompromiss ist, die CDU fordert was Irrsinniges, die SPD fordert was Vernünftiges, man einigt sich irgendwo in der Mitte, die SPD muss sich verteidigen, warum sie so halbgaren Schwachsinn mitgemacht hat.
Ja,
was wir jetzt erleben, ist ja, 100 ist auch viel zu hoch, das war die Forderung der CDU.
Die nee, 200. SPD
hat, 200 nee. Die CDU hat 100 gefordert, die SPD 200.
Echt? Das heißt, nein, ich dachte andersrum.
Doch, die SPD hat 200 gefordert, die CDU wollte 100 haben. Die Wissenschaft sagt, ab 50 fängt es an, verantwortungsvoll zu werden. So.
Ja.
Das heißt, es ist nicht mal, es ist quasi GroKo-Kompromiss in reverse. Die CDU wollte das Vernünftigere. Immer noch zu hoch, aber das Vernünftigere. Ja. So, und die SPD hat auf 200 bestanden und hat sich dann quasi auf 165 runterhandeln lassen. Das ist, da habe ich diese Woche Pickel bekommen. Und da haben auch übrigens das zur Ehrrettung meiner Partei auch sehr, sehr viele in der Partei Pickel bekommen und sehr, sehr viele haben das nicht verstanden, was die Bundestagsfraktion sich dabei denkt. Die Erklärung ist, wir haben sehr viele SchulpolitikerInnen. Robin hat ja auch gerade schon gesagt, der ist da engagiert, vielleicht kann er uns das noch näher erklären. Aber die grundsätzliche Erklärung ist halt, ja, die Schulen sollen halt so lange wie möglich offen bleiben, weil es einfach, weil die Kinder, die Lehrer und die Eltern das alle nicht mehr können. Was alles verständlich ist, aber ich glaube, da wird Intention mit Maßnahme verwechselt. Also wenn ich die Intention habe, ich möchte die Schulen offen behalten, dann ist die Schulen einfach zu öffnen der falsche Weg. Auch wenn das im ersten Moment vielleicht bescheuert klingt. Aber Robin hat da bestimmt was Starkes zu sagen.
Ja, also ich als insbesondere Schüler mit meinen 15 Jahren kann dort, glaube ich, relativ gut zu berichten. Die Situation an den Schulen ist wirklich, würde ich sagen, relativ schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wen man dafür verantwortlich machen kann, ob es die Bundesnotbremse ist, ob es die Landesregierung sind oder wen man wirklich dafür jetzt verantwortlich macht. Zurzeit herrscht einfach nur ein absolutes Regelwirrwarr, nicht nur an den Schulen, sondern generell auch, was die Schulen machen dürfen und wie sie es machen dürfen. Bei uns zum Beispiel in meinem Landkreis darf die eine Schule das, die andere darf das, aber irgendwie ist es wirklich nicht von den Inzidenzen oder von den Zahlen jetzt nicht wirklich groß Unterschied. Ja, um jetzt auf dieses Thema einzugehen, ich denke, bin mir auch nicht sicher wirklich, ob die SPD jetzt 200 oder 100 gesagt hat. Ich dachte eigentlich, sie sagte 100, und der Kompromiss wäre dann die 165 gewesen.
Also ganz kurz, ne? Es wird offiziell so nicht bestätigt, aber es wird auch nicht dementiert. Und die Äußerungen, die Einzeläußerungen, die es sozusagen gibt, ja, einzelne MdBs, die sich entsprechend äußern und die dann auch berichten, wie das auf den jeweiligen Fraktionssitzungen abgelaufen ist, die deuten genau das an, dass die SPD sich auf 200 geeinigt hatte und die CDU auf 100 quasi in die Verhandlungen reingegangen sind. Und das wird offiziell so nicht bestätigt, weil man ja auch, glaube ich, ein bisschen Angst hat, sich da zu blamieren, aber es wird auch nicht dementiert, weil es offensichtlich nicht zu dementieren ist.
Ja, um weiter auf jeden Fall dazu zu reden, ist das so, dann bin ich sehr enttäuscht, weil ich bin für eine Schulschließung eigentlich jetzt schon. Mein Landkreis steht jetzt gerade, glaube ich, nicht mehr über 100. Vor ein paar Tagen stand er aber noch eine sehr lange Zeit über 100. Das Problem an den Schulenöffnungen ist, dass jetzt erstmal wieder diese normale Regularität wiederkommt. Es ist natürlich wichtig, Bildung ist wichtig und wir verpassen auch sehr viel für unser Leben, das ist so. Man kann online nicht alles nachholen, wie man es in Präsenz kann. Jedoch sehe ich dort jetzt wieder einen kompletten Schritt zum regulären Leben, insbesondere in den Schulen, echt kritisch. Da wir Schüler, wir haben jetzt anderthalb Jahre so gesehen, nein, nicht anderthalb, ein Jahr jetzt circa, schon Schulen wirklich nicht im regulären Unterricht mehr. Und den Schulen geht es schlecht. Also zumindest kann ich das jetzt von meinem Landkreis behaupten. Jetzt kommen wieder, es dürfen Arbeiten geschrieben werden, Klausuren, man muss jetzt 10.000 Abgaben leisten, jetzt natürlich auch nochmal kurz vor, wenn jetzt bald schon wieder das Schuljahr vorbei ist. Das große Problem ist, die Schüler sind gestresst, die Schüler bekommen zurzeit einfach viel zu viel nicht hin und man hofft jetzt sozusagen auf eine Schließung, damit die Schulen wieder einen Schritt zurückgehen. Ich finde, das ist einfach zurzeit eine Sache in der Schulpolitik, die falsch ist. Wir müssen langsamer zum regulären Leben wieder zurückkehren an den Schulen, aus dem Grund, dass die Schüler einfach viel zu gestresst sind und nicht mehr mit dem Unterrichtsstoff mitkommen. Daher, dass ich es jetzt auch persönlich schon sehr oft erlebe und auch noch bis eben an einer Abgabe gesessen habe. dass einfach jetzt die Lehrer das Maß, was sie davor hatten, ja, trefft euch mit Freunden oder so, wenigstens mit einem und habt euren Spaß noch wenigstens so halbwegs in der Pandemie. Lebt euer Leben, das ist jetzt vorbei. Die Lehrer oder generell die Schulen gönnen einem kein Leben mehr. Und deswegen hofft es halt jeder Schüler auf eine Schulschließung, muss ich dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie alt jetzt hier die große andere Masse ist, aber so ist es zumindest jetzt in meiner Region.
Aber ist das nicht irre? Also, weil, wie kann es eigentlich sein, dass wir erklären, dass wir dass wir unfassbare Einschränkungen hinnehmen, jetzt ja sogar, darüber haben wir noch gar nicht geredet, Ausgangssperren hinnehmen müssen, können wir darüber reden, ob wir die hinnehmen, aber einführen auf jeden Fall erstmal, also einführen mit einer Bundestagswahl, das ist ja schon mal ein Ding, ja, so, und dass wir also wirklich uns auf den Kopf stellen, um diese Pandemie irgendwie zu begrenzen, offensichtlich ohne Strategie, und wir machen viel falsch, keine Frage, aber wir machen ja, also es ist ja nicht so, dass wir nichts tun, wir sind ja nicht Brasilien, wir tun ja was. Aber wie kann es eigentlich sein, also wer kann mir erklären, dass wir in dieser Situation immer noch dahin gehen und sagen, ja, aber die Abiturnoten, die müssen schon pünktlich stehen. Und die Mathe-Tests müssen geschrieben werden. Und zu den Klausuren müsst ihr leider alle in die Schule kommen. Also in welchem Kopf, in meinem Kopf geht das nicht. In welchem Kopf geht das, dass das zusammenhängt? Und wenn, und ich habe sehr viele, sehr aufschlussreiche Gespräche geführt, auch insbesondere mit Menschen, die zum einen in der SPD sind und zum anderen aber auch was in der Schule machen, entweder als Beratung für Lehrerinnen oder in der quasi Seelsorge für Schüler, Schülerinnen, die alle sagen, die Leute drehen am Rad. Die viele Schülerinnen und Schüler kommen gar nicht mehr mit. Verlieren völlig den Anschluss. Die Eltern sind überfordert mit Homeschooling und können quasi den Kindern auch nicht mehr das liefern, was sie brauchen. Die Lehrer haben auch keinen Überblick mehr, sind auch überfordert, ständig irgendwelche neuen Richtlinien, ständig neue Werte der Inzidenz oder eben dann zu, dann wieder auf, hin und her. Alle spielen quasi Scheibe. Ja, so. Und was gebraucht wird, ist wirklich Aufmerksamkeit auf das, was jetzt die Kinder brauchen und das Kindeswohl ja irgendwie, das da auch im Vordergrund stehen soll. Aber was gemacht wird, ist, es wird überlegt, wie kriegen wir jetzt irgendwie unbedingt noch das Abitur hin oder wie kriegen wir jetzt noch diesen Mathe-Test hin oder diese Klausur. Das verstehe ich nicht, ja. Und warum der Fokus nicht gelegt wird auf, die Leute sollen mal alle beruhigt werden wieder und dass wir alle mal wieder zusammenkommen können und sagen können, ja, es ist eine schwierige Zeit, aber es wird da jetzt niemand für geköpft.
Robin. Ich sehe tatsächlich genau das auch so in dieser Hinsicht. Der Leistungsdruck zurzeit an den Schulen ist enorm. Ich weiß nicht, ob das jetzt andere Schüler, die auch hier sind, ich weiß nicht, Daniel, du bist glaube ich auch noch Schüler, oder?
Ja, genau.
Ob du das auch noch so siehst?
Ich muss sagen, also ich sehe das sehr ähnlich, obwohl ich es in meinem persönlichen Umfeld nicht so stark wahrnehme, aber in Österreich ist das auch eine ganz andere Sache, weil diese verschiedenen Schulformen sehr schwer vergleichbar sind. Aber ich habe zumindest nach meiner persönlichen Wahrnehmung ist diese ganze Sache mit diesen verschiedenen Schulschließungen hat diese Sache am stärksten, glaube ich, schon die jüngeren Schüler getroffen. Also die höheren Schulformen, die wir hier haben, die sind weniger stark betroffen, weil es ja auch diverse Erleichterungen jetzt gab für die Schülerinnen und Schüler. Ich meine, es wurden Prüfungen gestrichen, nur noch eine große Arbeit pro Semester für die Matura, also für das Abitur, gab es auch diverse Erleichterungen, also die mündlichen Prüfungen.
Wegen Corona aber, oder?
Ja, genau. Die sind zum Beispiel jetzt nur noch freiwillig. Die waren vorher verpflichtend. Also in dieser Hinsicht gab es schon Erleichterungen.
Gab es da denn auch, ich sag jetzt mal, große Gegenwehr? Weil immer wenn deutsche Schulpolitiker, Schulpolitikerinnen sowas fordern, so nach dem Motto, wir könnten ja auch einfach mal die Prüfungen irgendwie nach hinten verschieben oder ausfallen lassen oder halt nicht alle, also nicht alle Prüfungen, aber halt irgendwie 50% oder 75% oder halt einfach mal, was du gerade beschrieben hast, den Leistungsdruck eben ein bisschen senken. Immer wenn das jemand fordert in Deutschland, dann kommen gleich 50 andere Bildungspolitiker, Bildungspolitikerinnen, die sagen, das geht nicht. Da verlieren die Kinder ja ihre Perspektive. Ja, also wer sein Abitur wegen Corona 3 Monate später erst geschrieben hat oder seinen Ausbildungsplatz erst 5 Monate später antreten konnte oder 2 Monate später antreten konnte, also der hat ja sein Leben verwirkt. So wird es mal dargestellt. Gab es da in Österreich auch Gegenwehr oder ist das dann doch relativ smooth aufgenommen worden?
Ich habe tatsächlich kaum Gegenwehr wahrgenommen, muss ich sagen, weil das wurde einfach so akzeptiert. Ich meine, es gab natürlich schon immer wieder diese Stimmen, die gesagt haben, man bildet sich eine Generation Corona und die Schülerinnen und Schüler müssen doch in die Schule gehen. Das war vor allem eine Sache, die in letzter Zeit die FPÖ aufgegriffen hat, leider. Aber sonst habe ich das nicht so wahrgenommen und ich glaube, es war auch wirklich ein Konsens in der Vertretung der Schülerinnen und Schüler, dass diese Erleichterungen definitiv notwendig sind. Manchen sind sie sogar nicht weit genug gegangen.
In der Vertretung gibt es da so eine Art, was du gerade gesagt hast, in der Vertretung der Schülerinnen und Schüler gibt es da so eine Art irgendwie Schülerverband oder so, dass der da irgendwie
ja,
eine Stimme hat in Österreich, ja?
Genau, also es gibt im Wesentlichen gibt es zwei, ich sage jetzt mal, Verbände. Es gibt einerseits die AKS, also die Aktion kritischer Schülerinnen und Schüler, die steht der SPÖ nahe. Und dann gibt es die Schülerunion. Da kann man in Sachen Parteinähe nicht sehr viel sagen. Manche sagen ja eine Parteinähe zur ÖVP nach, aber das ist nicht wirklich klar. So. Aber im Wesentlichen gibt es dann eine Schülerinnen und Schülervertretung der einzelnen Bundesländer. Und dann gibt es natürlich noch eine Vertretung auf Bundesebene. Und diese Vertretung hat diese Vorschläge dann auch dementsprechend beim Bildungsministerium eingebracht.
Und die werden auch gehört. Das sind auch Medienstimmen, die jetzt.
Ja, in diesem Fall ja. Ich meine, in den letzten Jahren.
Ja, also jetzt nicht klar, die sind nicht jeden Tag in den Nachrichten, aber.
Ja, viele andere Forderungen, die gibt es schon sehr lange von denen beispielsweise. Also das politische Bildung als Schulfach zum Beispiel fällt mir da als erstes ein. Das wird seit Jahren gefordert, aber da hat sich auch nicht wirklich was getan.
Ja, aber es ist ja interessant zu hören, dass man in Österreich es offenbar geschafft hat, in dieser Frage auch auf Schülerinnen und Schüler einzugehen und Entlastungen, ne, auf jeden Fall auch durchzuführen. Also auch wenn du sagst, es ist vielleicht nicht weit genug gehend, aber es ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich habe das Gefühl, Robin, korrigiere mich, aber in Deutschland wird es immer so geframed, wer jetzt irgendwie Prüfungen ausfallen lässt oder eben ja, sagt, okay, wir kriegen den Lehrplan nicht durch, es wird immer so als erzählt nach dem Motto, naja, dann sind die Schüler quasi nicht mehr verwertbar auf dem Arbeitsmarkt.
So wird es oft von vielen gesehen, insbesondere jetzt aus politischer Sicht, finde ich. Ich zitiere dort immer als Schüler gerne meinen Lehrer, der tatsächlich was sehr Passendes dazu gesagt hat. Und zwar, wenn wir jetzt nichts in solchen Zeiten ändern können, dann werden wir nie etwas am Schulsystem ändern. Und ich finde, genau solche Anpassungen bräuchten wir jetzt. Wir müssen einfach jetzt zur Zeit, was mir jetzt auffällt, insbesondere in den Oberstufenjahrgängen, also die Abiturienten und Abiturienten, die haben, glaube ich, das größte Problem, da die am allermeisten übersehen werden, genau wie Studenten. Also ich glaube, wir Schüler, wir Studenten, generell die ganze Jugend, wir fühlen uns einfach ein bisschen vernachlässigt von der Politik. Und diese ganze Rechtfertigung, ja, das ist ja so wichtig für eure Zukunft, dass ihr euer Abitur an dem Tag schreibt und nicht an dem Tag, oder dass ihr noch alle Klausuren schreibt am besten. Das ist ultra wichtig für eure Zukunft, dass man sowas nicht zum Beispiel durch Ersatzleistung oder sowas ändern kann. Oder jetzt also als durch Ersatzleistung als Note so gesehen geben kann. Das verstehe ich einfach nicht an der zurzeitigen Schulpolitik als Schüler und das versteht leider auch niemand. Das ist einfach ein komplettes, die Schüler sind unzufrieden, meiner Meinung nach, was ich jetzt bisher aus jeder deutschen Stimme gehört habe. Und wir werden nicht gehört.
Grüße gehen raus an Britta Ernst, SPD Brandenburg, Vorsitzende der KultusministerInnenkonferenz. Vielleicht kann man da ja was tun. Die Frau ist übrigens die Ehefrau von Olaf Scholz. So, Dylan, eingeschränkte Jugend. Du fühlst dich doch auch eingeschränkt durch die Ausgangssperre, oder?
Eingeschränkt, ja.
Ganz eingeschränkt, ganz ja. Du kannst nicht mehr raus nach 22 Uhr, außer du hast einen Hund.
Ja.
Oder einen fetten Bauch. Den musst du abtrainieren. Dann darfst du auch raus.
Ja. Ja. Aber warum sollte ich ja machen? Ich finde halt auch die Ausgangssperre irgendwie sinnlos, aber es hat meine Meinung. Also, ja, es gibt ja die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass Ausgangssperre eigentlich wenig bringt oder es nützt auch wenig. Es sollte auch mehr nützen, wenn es wahrscheinlich ab 8 Uhr wäre. Wäre besser halt ab 10 Uhr. Aber draußen, ja, steckt sich auch jeder. Also, ich finde auch, ich glaube, 0,1 oder 1% von allen Ansteckungen statt eigentlich auch wenig. Aber ist halt so eine Maßnahme, so eine Alibi-Maßnahme, dass halt irgendwas gemacht hat. Aber ich finde es halt schwierig. Hätte man einfach eine sinnvolle Testpflicht für den Arbeitsplatz durchgesetzt, so wird man halt viel, viel mehr geschafft. Also die Ansteckungen sind ja so am Arbeitsplatz und nicht wirklich draußen. Draußen eben nicht, das sagen ja die Experten. Ich finde ja so komisch und es kann gut sein, dass es verfassungswidrig ist. Es haben ja viele gegen geklagt. Und wenn es alles wieder verfassungswidrig ist, was macht man dann? Hat man so viel beschlossen, so viel gemacht, aber dann kommt es dann eben doch nicht mehr. Und ich wollte noch sagen, wegen der Landesliste von NRW für die SPD, ich habe auch nachgefragt oder ich habe auch gesehen bei Twitter, da hat sich auch jemand gewundert, warum jetzt Laudebach und Dings, Jessica Rosenthal so weit hinten sind an der Landesliste und anscheinend
Vorsitzende der Jusos.
Ne? Genau, Bundesvorsitzende. Und da habe ich auch sehr gewundert und anscheinend, weil sie sich eben beworben haben für die Plätze eben ganz so hinten. Also sie haben es nicht für Plätze vorne beworben, was mich auch eben wundert, aber
ja,
das Lauterbach hat eben auch nicht viele Ziele.
Ja, und genau.
Er hofft auch
in der Kurz, natürlich, klar. Lauterbach, also bei Lauterbach ist es, kurzer Einschub, ja, also bei Lauterbach ist es so, dass er sich auch tatsächlich einfach nicht beworben hatte für einen höheren Platz, aber er hätte ihn wahrscheinlich genommen, wenn man ihm den Mann geboten hätte. Und es wäre eine strategische Überlegung einfach gewesen, wollen wir vielleicht das Zeichen aussenden, dass wir diesem Mann, der jetzt, hatten wir ja gerade das Thema eigentlich schon abgehakt, der so omnipräsent ist, dass wir dem jetzt sozusagen nochmal auf den Rücken stärken, symbolisch. Und bei Jessica Rosenthal ist es so, dass sie, glaube ich, überlegt hatte, da quasi nochmal irgendwie kampfmäßig gegen zu kandidieren, aber das dann quasi im Sinne des Parteifriedens gelassen hat. So habe ich das verstanden. Aber beides irgendwie keine guten Signale, fand ich auch. Bei allem Respekt, es ist ja immer bei diesen Listenaufstellungen, ist es ja immer so, nicht, wenn du dich quasi darüber ärgerst, dass Person X oder Y auf einem hinteren Listenplatz gelandet sind. Gleichzeitig würde das ja bedeuten, wenn die weiter vorne gelandet wären, was du dir ja im Zweifel wünschst, dann müssten da zwei andere sozusagen nach hinten rutschen oder eigentlich alle anderen nach hinten rutschen, die dann dahinter stehen. Also es ist immer so eine Sache, es hat selten was damit zu tun, dass man es denen nicht gönnt, die da jetzt gelandet sind oder die da jetzt auch aussichtsreich sind. Das ist alles keine Frage und letztlich hat ja jeder auch die Chance, jede im Wahlkreis direkt zu gewinnen. Aber es sind halt so diese symbolischen Fragen und wie Achim vorhin, der ist übrigens schon weg, der grüßt euch ganz lieb, auch angemerkt hat, eigentlich wird ja auch über die Plätze 3, 4 und darüber hinaus nicht mehr berichtet. Zur Ausgangssperre zurück. Ich fand das, was du gerade gesagt hast, sehr, sehr treffend. Gleichzeitig, ich möchte noch mal ganz kurz, also Gegenrede, es ist schon nachgewiesen, dass eine Ausgangssperre was bringt, ja, dass die Mobilität runterfährt und der berühmte Satz von Karl Lauterbach passt ja jetzt wieder. Es hat noch kein Land eine Welle mit B117 gebrochen, also mit dieser britischen Mutante gebrochen, ohne Ausgangssperre. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass die Ausgangssperre immer zwingend notwendig ist, aber es ist auf jeden Fall mein starkes Indiz, dass die irgendwie was bringt und dazu beiträgt. Gleichzeitig gebe ich dir dann völlig recht, sie hätte mehr gebracht, wenn sie etwas früher angesetzt hätte. Aber dann hätte sie natürlich auch noch mehr Gegenwehr erlebt. Also sie war ja, glaube ich, erst geplant ab 21 Uhr. Die weitere Stunde Freigang, in Anführungszeichen, hat ja dann auch die Koalitionsfraktionen haben das ja auch rausgehandelt sozusagen, was mich wieder erinnert an die an Dillons Satz, mit dem Virus verhandelt man nicht, oder ist nicht nur Dillons Satz, haben viele schon gesagt. Also wie sinnig ist es da überhaupt zu verhandeln? Also entweder die Ausgangssperre bringt viel, wenn wir sie ab 20 oder 21 Uhr einsetzen, oder wir setzen sie ab 22 Uhr ein und machen dann noch so eine Regelung, dass man ja sowieso noch bis 24 Uhr relativ viel machen darf und auch danach eigentlich noch auch noch relativ viel. Also dann ist es vielleicht doch nur Alibi. Und ich finde es halt, das passt halt nicht zusammen. Es passt halt nicht, dass wir eine Ausgangssperre einführen, ohne dass es eine Testpflicht für Unternehmen gibt. Es passt nicht, dass wir eine Ausgangssperre einführen, ohne dass es eine Homeoffice-Pflicht gibt. Wir wissen aus dem letzten Frühling, dass das bis zu 70% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer möglich ist, von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, damals war nämlich die Homeoffice-Quote bei 67%. Und ich lege jetzt einfach mal nahe, 70% der Leute könnten von zu Hause arbeiten, wenn A, sie oder B, ihr Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin das erlauben würde oder wollen würde. So. Das müsste Pflicht werden. Wir müssten wieder mindestens auf diese 70% kommen und dann gucken, wie weit man da noch kommen könnte. Bei allen denen, das wird ja immer dazu gesagt, ja, natürlich können nicht alle Leute von zu Hause aus arbeiten. Alle, die es nicht können, testen, testen, testen. Und zwar nicht, weil testen bedeutet, dass man jeden Fall erkennt und dass man dann eine Eintrittskarte hat für ein Konzert oder für ein Restaurant oder was, sondern weil testen bedeutet, wir erkennen mehr Fälle und wir haben mehr Sicherheit. Und insbesondere in Situationen, wo wir uns auf Arbeit treffen und Cluster, ja, die Cluster bilden. So. Und es passt auch nicht, dass wir eine Ausgangssperre haben, und gleichzeitig, das hatten wir ja jetzt gerade schon besprochen, die Schulen noch offen sind bei Inzidenzen, die teilweise hanebüchen sind. Also mir fehlt da jegliches Verhältnis und ich kann zum einen verstehen, wenn sich dagegen jetzt Groll auch hebt und wenn dagegen Klagen in Karlsruhe eingereicht werden. Übrigens auch sogar ein SPD-Mensch hat das gemacht. Das Problem, was ich ein bisschen habe, ist, die Leute, die jetzt am lautesten gegen diese Ausgangssperren rebellieren und die da jetzt auch zum Beispiel FDP-seitig gegen Anklagen in Karlsruhe, das sind Menschen, die noch weniger Eindämmung in Corona-Zeiten wollen. Das ist ja die FDP, die ja immer noch glaubt, dass man diese Pandemie einfach wegtesten kann, was ja eigentlich vom Konzept her schon einfach, also in meinem Kopf geht es einfach nicht.
So. Ja, also eigentlich kann man schon wegtesten. Also eigentlich ist es schon möglich und das Tübinger Modell fand ich ja schon interessant, aber
ja, das ist ja gescheitert.
Und Virologen meinten dann eigentlich, es geht gar nicht. Man kann es wegtesten in dem Stadium, wo wir gerade sind, weil die Fallzahlen dafür viel zu hoch sind. Man könnte es schon wegtesten, aber dann müssten ja die Inzidenzen
genau niedriger das, sein. Ja, das war immer die Aussage. In niedrigen Inzidenzzeiten, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass wir nur so 1.000, vielleicht maximal noch 2.000 Fälle haben in Deutschland, wirklich jeden Tag oder besser noch jeden zweiten Tag oder so. Also, dass wir wirklich eine zählbare, überschaubare, auch nachverfolgbare Anzahl von Fällen haben, dann können wir das quasi wegtesten. Ja? Dann können wir einfach sagen, wir testen jetzt überall jeden und alles und zu jedem und allen Anlässen. Und dann werden wir die wenigen Infektionen, die wir haben, finden und dann können wir quasi die Pandemie beenden. Das war aber immer unter der Bedingung, dass es wenige Fälle gibt. Wenn es viele Fälle gibt, bringt das überhaupt nichts. Ich habe das neulich mal durchgespielt mit jemandem in der privaten Unterhaltung. Das war also so nach dem Motto, was wäre denn eigentlich, wenn wir jetzt quasi machen würden, was die FDP vorschlägt? Wir öffnen quasi fast alles, ja, wir machen auch wieder Restaurants und Kultur und Einkaufen in allen Facetten und in allen, also Schulen natürlich auch. Wir machen alles auf und sozusagen, wir machen halt nur überall Tests. Ja, das ist ja das, was die FDP fordert. Ist die Frage, haben wir dafür aktuell noch schon genug Tests? Denn es ist ja aktuell noch nicht so, dass sich jeder jeden Tag testen lässt oder zweimal die Woche oder was, sondern es sind zwar viele Tests da, ja, also ich habe uneingeschränkt Möglichkeiten, mich testen zu lassen, aber die Frage ist, bleibt das so, wenn das alle machen? Ja, das ist, wissen wir auch nicht, aber wir tun mal so, als ob wir genug Tests haben. Das wird organisierbar sein, das wird machbar sein innerhalb von ein, zwei Wochen. So, und wir tun jetzt mal so, dass wir, ohne dass wir noch irgendwas anderes machen, jetzt einfach nur alles aufmachen und überall testen. Was wäre das denn für ein Leben? Da würdest du ja alleine schon, weil diese Tests eben doch auch mal falsch positiv sind, würdest du ja ständig nach Hause müssen. In so einer Schule mit 1000 Schülern oder so, würdest du ja jeden Tag irgendeinen dabei haben, wo der Test falsch positiv ist und wo jeden Tag dann ein, zwei oder drei Klassen Lehrer nach Hause müssen. Erstmal für den Tag, dann kriegen sie eine PCR, dann sind sie vielleicht doch negativ. Und wenn du in einem Alltag leben würdest, zum Beispiel an der Universität, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe drei große Vorlesungen, jeweils 300 Menschen plus noch 5 Seminare, da würde ich ja eigentlich schon damit planen und rechnen müssen, dass ich jede Woche mindestens einmal in irgendeiner Form von so einem Fehlalarm erwischt werde und nach Hause muss, dann erstmal alle meine Kontakte benachrichtigen muss. Die müssen auch alle nach Hause, dann müssen sie alle eine PCR machen, dann müssen sie alle einen Tag warten, bis das Ergebnis negativ ist. Und das ist ja auch kein normales Leben. Also das ist ja doch auch, also das kann man sich doch auch nicht wünschen.
Ich kann dich da mal korrigieren tatsächlich.
Ja, bitte,
korrigiere. Tatsächlich mich. Ist es so, erstmal natürlich ist die Rate, dass jemand tatsächlich wirklich falsch positiv ist, sehr niedrig, habe ich letztens erst wieder gelesen. Und sehr, sehr unwahrscheinlich eigentlich. Jedoch tritt es natürlich ein paar Mal vor. Jetzt beispielsweise die Schulen, da würde dann tatsächlich, wenn ein positiver Test da ist, tatsächlich auch wirklich nur diese eine Person vom Unterricht befreit werden. Und müsste auch nur diese Person den PCR-Test machen. Familienmitglieder oder weiteres dürfen sich, soweit ich weiß, sogar noch weiter frei bewegen. Also das hatte ich jetzt schon bei einigen, die jetzt Familienmitglieder hatten, die Corona hatten und trotzdem noch kaum Einschränkungen hatten.
Ja, ist ja noch schlimmer.
Ja, dass dort tatsächlich irgendwie ein ganz großer Fehler ist in
ist ja noch schlimmer.
Den Regeln. Ich weiß es nicht.
Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Test erstmal noch nicht so viel aussagt und erstmal muss nur der nach Hause gehen, der einen positiven Schnelltest hatte. Und dann, ich sag jetzt mal, ja, wenn wir 10 Leute haben in der Woche, die einen positiven Schnelltest haben und von denen erweisen sich dann 5 als tatsächlich PCR bestätigt positiv, dann müssen wir ja nachträglich 1 oder 2 Tage später dann doch irgendwie alle wieder nach Hause schicken oder die Schule dicht machen oder was. Also das ist doch auch unseriös.
Relativ, ja.
Also das ist doch alles, egal wie man es durchdenkt, komplett unseriös.
Ja, ich hatte es tatsächlich auch schon, dass mehrere Bekannte von mir, zum Beispiel die Eltern, Corona hatten. Und dann teilweise diese Person selber, also die Kinder oder die PartnerInnen selber nicht getestet werden dann danach. Das klingt für mich auch absolut wirr, aber es ist anscheinend so. Das habe ich jetzt schon von so vielen gehört. Ja. Das ist
krass. Es gibt auch, das ist natürlich jetzt gefährliches Halbwissen. Keine Frage, es gibt darüber offensichtlich, ja, das ist immer das Problem an Dunkelziffern, es gibt darüber keine Studien, es gibt darüber keine repräsentativen Aussagen, aber es gibt jede Menge Einzelfallberichte von Menschen, die sagen, ja, ich hatte Covid oder ich habe Covid oder ich habe auf jeden Fall mal einen positiven Schnelltest, ob ich Covid habe, keine Ahnung. Die kriegen keine PCR. Die kommen irgendwie beim Arzt nicht durch oder die Krankenkasse bewilligt das nicht oder sonst wer oder sie kümmern sich einfach nicht drum. Ich kann doch auch hingehen, mir bei Aldi 20 dieser Tests kaufen. Ich kann ja, vielleicht bin ich ja sogar nett und bleib zu Hause, wenn der positiv ausfällt. Aber niemand zwingt mich dazu, dann auch eine PCR-Bestätigung zu machen. Vielleicht haben wir ja in diesem Land schon über 100 oder über 500 oder über 1000 Leute, die zu Hause sitzen, weil sie einen positiven Schnelltest haben, die das aber gar nicht melden. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Und verfolgen die ihre Kontakte nach, die rufen vielleicht ihre engsten Familienmitglieder an, die sie am Tag vorher noch getroffen haben. Aber entdecken wir so Infektionsketten? Eher nicht. Das sind ja alles so diese Sachen. Und es wird ja in den Medien und auch generell immer suggeriert, dass die Zahlen dass die Inzidenzzahlen wegen der vielen Tests ja jetzt tendenziell höher sind. Ja? Ich glaube, dass die Inzidenz tendenziell zu niedrig ist immer noch. Also sie war es natürlich immer schon, weil es immer schon eine Dunkelziffer gab von Fällen, die wir nicht erkannt haben. Aber sie ist es auch jetzt, weil wir jetzt haben wir sogar Fälle, die selber eigentlich erkannt sind, ob sie es einfach nicht eingestehen wollen oder ob sie nicht durchgekommen sind oder ob sie es gar nicht erst versucht haben, dahingestellt. Aber Fälle, von denen wir eigentlich wissen könnten, die aber nicht mehr in die Statistik einziehen, weil sie quasi nicht PCR bestätigt werden, aus verschiedenen Gründen. Ja? Aber wir haben tendenziell eher so niedrige Zahlen. Also wir haben niedrigere Zahlen, als was wir eigentlich wissen könnten. Ja? Und es wird gleichzeitig so getan, als hätten wir durch die Tests ja so hohe Zahlen.
Ja, das ist generell Quatsch, weil da sehen wir ja generell, dass die Testrate, wie viele Tests müssen gemacht werden, um einen positiven immer steigt. Also das ist ja zum Glück immer eine sehr schöne Variable
dafür. Ja, die positiven Rate steigt an. Und ja, natürlich ist es so, wenn man quasi das Muster ändert, ja, nach welchen Kriterien wird eine PCR gemacht, dann ändert sich natürlich auch sozusagen die positiven Rate. Das wissen wir ja noch aus dem letzten Frühjahr. Zunächst wurde ja nur getestet, wer Symptome hatte, dann war die positiven Rate sehr hoch. Dann wurden insgesamt mehr Tests zur Verfügung gestellt, dann wurden auch immer mehr anlasslose Tests gemacht, dann ging die positiven Rate natürlich runter. Das ist alles auch richtig und das ist auch alles, niemand behauptet, dass es keinen Effekt gäbe, wenn wir jetzt tatsächlich eigentlich fast nur noch Leute PCR testen, die vorher schon einen positiven Schnelltest hatten. Was, glaube ich, aber auch nicht der Fall ist. Aber wenn es so wäre, ja, das wäre ja richtig, dass man dann sagt, okay, das ist halt, ne, dann haben wir wahrscheinlich eine relativ hohe positive Quote. Aber die Zahl der PCR-Tests selbst, die ist erstaunlich konstant geblieben seit dem letzten Sommer. Es sind immer 1,1 bis 1,5 Millionen. Da gibt es mal Schwankungen. Ja, da gibt es mal Feiertage, wo die Labore zumachen und so. Aber es sind erstaunlich konstante Testzahlen und die positiven Rate, danke Robin, die geht hoch. Und ganz kurz zu Dylan, Tübingen ist gescheitert. Das ist diese Woche erst durch die Presse gegangen, dass man auch offiziell jetzt seitens der Stadt Thüringen, Thüringen ist gescheitert, genau. Tübingen ist gescheitert. Das ist jetzt auch diese Woche ganz offiziell von der Stadt Tübingen so quasi kommuniziert worden. Der Modellversuch wird dort aufgehört. Ich weiß noch, dass
Boris Palmer... Wie genau ist es gescheitert? Weil da kam bei Spiegel Online auch so eine kleine Bilanz über die wissenschaftlichen Erkenntnisse und da kam auch, dass eigentlich ist es doch gut verlaufen und die Experten, WissenschaftlerInnen sagen, also dass es doch ja im Rückblick doch eine gute Idee war und gut durchgeführt wurde. Und wenn man es vergleicht mit anderen Städten mit den Einwohnerzahlen, war es doch ganz gut. Also klar ist die Inzidenzzahl gestiegen, aber andere Städte hatten eben nicht diese Öffnungen oder hatten eben keine offenen Einzelhandel, hatten keine offenen Cafés und Restaurants. Und da im Vergleich, klar, war es schon eher erfolgreich als jetzt, als ein Scheitern. Aber ich würde auch sagen, insgesamt gesehen sind die Inzidenzen gestiegen und Palmer hat sich auch so gerechnet, damit er eben sagen kann, es war ein Erfolg für sich. Ich finde es auch schwierig, das ganze Ding und es ist auch viel Kontrovers dabei. Und klar, muss ich es eben aufhören und stoppen und müssen abbrechen wegen der Bundesnotbremse.
Ja, und wegen steigenden Fallzahlen. Ne? Ich weiß noch, dass Palmer zunächst noch sagte, naja, was ja auch richtig ist im Prinzip. Er sagte nochmal, das war glaube ich bei Lanz oder wo er sagte, ich bin doch froh, wenn die Inzidenz nach oben geht, weil das bedeutet, dass ich mehr Fälle finde. Solange die Inzidenz nur nach oben geht, weil man die Dunkelziffer minimiert und nicht, weil tatsächlich die Fallzahlen steigen, solange ist das auch eine gute Nachricht. Ja? Also wenn die Inzidenz steigt und man zwei Wochen später nicht beobachtet, dass die Zahlen auf den Intensivstationen im gleichen Maße steigen, dann hat man Zeichen dafür, dass offensichtlich nur die Dunkelziffer verkleinert wurde und nicht tatsächlich die Fallzahlen erhöht wurden. Ja, aber stimmt, ja. Aber genau das ist ja nicht passiert. Also weder in Tübingen noch bundesweit die Intensivbelegungszahlen sind nach oben gegangen.
Ich will dich nicht aus über eine Intensivbettstation in Tübingen, also wie die genauen Statistiken waren. Oder weißt du das?
Na, ich weiß, dass es jedenfalls in Tübingen keine Ausnahmemeldung gab. Ja. Okay, Klammer auf. Ich habe keinen genauen Einblick in die Lage in Tübingen vor Ort, aber auf jeden Fall hat man dort ja jetzt auch wegen den steigenden Fallzahlen abgebrochen, weil es aber auch eben nicht funktioniert hat. Sag ich jetzt mal, Tübingen macht Modellversuch und alle anderen machen irgendwas anderes. Und Tübingen ist ja nicht außerhalb dieser Republik. Ja, also da gab es ja ganz viel hin und her. Und so konnte letztlich, selbst wenn Tübingen für sich irgendwie niedrige Fallzahlen hatte, konnte ja nicht verhindern, dass das auch immer wieder von außen eingetragen wird. Ne?
So. Ja, also
das ist auf jeden Fall ein Effekt.
Genau, also viele aus Deutschland sind ja nach Tübingen gekommen und man weiß nicht, was dann passiert ist. Stecken sie sich doch an in Tübingen oder nicht? Aber
da müssen wir nächste Woche oder so mal mit Morin reden. Der wohnt ja in Tübingen und kann uns das, glaube ich, nochmal genauer erklären. Wir hatten jetzt noch zwei andere Meldungen, die jetzt eher so ein bisschen näher waren. Ich glaube, vom Freitag oder so. Lockerungen für Geimpfte. Und Olaf Scholz hat heute von sich reden gemacht. Er möchte einen Öffnungsplan und Perspektiven zum Ende quasi aller Corona-Maßnahmen bis zum Mai.
Also ich finde die Idee mit Lockerung für Geimpfte eigentlich sehr gut. Ich habe auch vor ein paar Tagen mit meinen Eltern darüber geredet, weil meine Eltern lassen sich auch, die Woche oder nächste Woche impfen. Und ich darf mich auch bald impfen lassen, also Mitte Mai. Und klar, also ich finde es eigentlich sehr nachvollziehbar, wenn man sich impfen lässt, also dann immun wäre. Laut den WissenschaftlerInnen, dann wäre es eigentlich ganz nachvollziehbar, dass man dann wieder seine Grundrechte hat und Freiheiten hat und die Lockerung genießen kann. Und deswegen wäre es ja eigentlich ganz klar und selbstverständlich, dass man eben, dass es eben Lockerungen für Impfte gibt. Und das mich stellt eben die Frage, wie kann man eben beweisen oder sagen, man wurde geimpft? Also hat man eben einen Impfpass oder hat man eben so einen Ausweis, wo eben draufsteht, man wurde geimpft? Weil ich finde es eigentlich eine ganz nachvollziehbare Idee. Aber es ist halt ein bisschen unfair, wenn man jetzt, wenn man jetzt alt ist oder ein Risikopatient ist, klar darf man sich impfen, aber andere, die eben jünger sind oder fitter sind, dürfen sich eben nicht impfen und die müssen eben warten. Ich finde halt, es ist halt nicht verhältnismäßig und es ist halt ein bisschen ungerecht.
Robin, deine Meinung?
Ich sehe es tatsächlich so, ich finde es an sich ist es eine gute Sache, falls man sich halt nicht impfen lassen will von einer harmlosen Impfung, meiner Meinung nach, dann ist man da so gesehen selber schuld. Das Problem, was ich nur sehe, dann sollte bisher aber bitte jeder ein Impfangebot bekommen, weil ohne ein Impfangebot ist das halt so eine Sache. Ich natürlich werde noch ewig warten müssen. Ich bin jugendlich und damit auch nicht, so gesehen, glaube ich, noch gar nicht für gar keinen Impfstoff wirklich zugelassen. Die gehen ja aber alle erst ab 18. Und deswegen finde ich.
16 war jetzt im Gespräch, ne? Ich glaube, offiziell aktuell ist es noch 18, jetzt ist im Gespräch 16, ja.
Ja, weil Amerika das, glaube ich, auch schon so macht und das dort sehr gut klappt, tatsächlich, auch mit den BioNTech. Und ja, also ich persönlich hätte natürlich gerne ein Impfangebot und würde natürlich auch jeden gerne nehmen. Aber ja, die Impfung fehlen.
Oder wir kommen so ein bisschen in den Trash-Talk-Teil des Podcasts, würdest du dich mit Sputnik 5 impfen lassen?
Also an sich, wenn er in Deutschland zugelassen wird, gar kein Problem. Das Problem ist nur, dass ich kein sonderlicher Fan bin von Russland und daher auch eigentlich... Sein?
Ist das wichtig? Es geht um Gesundheit.
Darum jetzt erstmal, um die russische Wirtschaft jetzt so stark zu stützen. Insbesondere habe ich jetzt so ein Putin-Regime, so nenne ich es jetzt mal, das sehr viele Menschenrechte auslässt, wirklich unterstützen möchte, wirtschaftlich. Das ist die Sache, die ich mir da denke.
Aber ich finde es halt schwierig, aber wenn es um die Gesundheit von Deutschland geht oder von unseren allen Körpern, dass wir uns alle retten können, dass wir nicht irgendwie an Covid leiden müssen. Und dann wäre es doch besser oder am besten eigentlich, dass wenn wir jetzt einen Mangel haben von Impfstoff und der russische Impfstoff verfügbar ist und der auch eine gute Wirkung hat, warum sollte man den nicht holen? Warum sollte man den nicht benutzen können? Klar, wir sind alle der Meinung, dass der russische Staat eine Diktatur ist auf Menschenrechte, also dass es Menschenrechte denen egal ist, aber es ist eigentlich, es macht keinen wirklichen Sinn, deswegen zu sagen, wir wollen den Impfstoff nicht und währenddessen noch andere an Corona leiden, wenn wir eigentlich auch uns impfen können mit dem russischen Impfstoff. Ich finde es halt schwierig, da zu sehen, dass halt die russische Politik scheiße ist, aber deswegen können wir doch nicht den russischen Impfstoff ablehnen, wenn er wirksam ist.
Aber möchte ich wirklich einen Staat unterstützen, der wirklich jetzt teilweise die Rechte von Homosexuellen und Frauen ja wirklich echt krass so gesehen beschneidet?
Ja, aber das will niemand machen, aber es geht um die Gesundheit von uns allen, deswegen finde ich es da wichtiger.
Ich denke, dass wir aber ein Impfangebot mit, sagen wir jetzt mal, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech und einem, keine Ahnung, was noch gibt, CureVac, Johnson & Johnson und noch so weiter, können wir das, glaube ich, auch stemmen, ohne dass wir den Sputnik bräuchten. Und ich denke auch, dass der Sputnik uns gar nicht mal so einen großen, immensen Zeitvorteil geben würde, wenn wir den Sputnik anstatt andere Impfstoffe bestellen würden.
Ja, also ich
Die Zulassung ja auch noch aussteht, muss man ja dazu
nochmal sagen. Ich muss auf jeden Fall, also ja, beide gute Punkte und ich fand es schön, das so kurz zu sehen, aber ich, also ein Blick auf die Zahlen, gemischte Gefühle. Ich habe auch mit meiner Oma telefoniert, die wurde diese Woche geimpft und hat sich gefreut, dass das alles so organisiert abgelaufen ist und das geht ganz schnell und ich war ganz gerührt und sie meinte auch, richtig krass, ja, also krass war natürlich nicht ihre Worte, aber sie hatte also einen Impftermin im Impfzentrum bei sich da auf dem Land und quasi einen Tag später hat dann der Hausarzt angerufen, wollte sie auch impfen. Also da war wirklich zack auf zack und da wird jetzt quasi wirklich die Liste durchgegangen, die Hausärzte sind mit dabei, das funktioniert offenbar auch sehr gut, ja, und wir haben jetzt seit ich glaube, zwei Wochen schon ungefähr, haben wir jetzt jeden Tag Impfzahlen knapp rund um die halbe Million jeden Tag. Hatten schon, glaube ich, einzelne Tage, da ging es bis über 700.000 hinweg. Das ist schon auf jeden Fall Progress. Aber es sind natürlich nur sozusagen immer halbe Impfungen. Ja, also wenn wir quasi rechnen, es sind jetzt 20% der Menschen erst geimpft. Das heißt eben, dass sie noch nicht den vollen Schutz haben, sondern dass sie in 3 Monaten oder so ungefähr nochmal eine Auffrischung brauchen. Und wer weiß, Klammer auf, medizinischer Teil, keine Ahnung, ob wir nochmal irgendwann eine dritte Impfung brauchen oder was auch immer, ja, wegen Varianten, wegen Immune Escape. Dazu hört ihr euch den Drosten-Podcast an, das können wir nicht beantworten. Aber Großbritannien hat ja jetzt, das war ja immer das Musterbeispiel, also eines der Musterbeispiele, hatte ja ganz viel geimpft und hat jetzt aber trotzdem noch keine Herdenimmunität. Das fand ich ganz interessant. Das war die Quintessenz letztlich aus dem letzten Podcast mit Christian Drosten, dass es also in Großbritannien natürlich den Fokus auf Erstimpfungen gab. Das ist ja das, was immer gesagt wurde. Ja? Erstimpfung, Erstimpfung, Erstimpfung. Ja? Also erstmal so viele wie möglich in Berührung kommen mit dem Impfstoff. Aber Erstimpfung heißt natürlich auch, dass man noch nicht den vollen Schutz genießt. Das heißt, man kann bei 60% Erstgeimpften noch nicht davon ausgehen, dass das einer 60%igen Herdenimmunität, wie sie durch natürliche Infektionen existiert, dass das dem gleicht. Ja? Also wenn wir jetzt bei 20% sind und wenn wir jetzt auch davon reden, dass wir vielleicht in den nächsten Wochen schon irgendwann bei 40%, bei 60% irgendwann sind, ja, Erstimpfungen wohlgemerkt, dann reicht das tatsächlich noch nicht aus. Also da müssen schon noch ein paar Wochen ins Land gehen und das wird schon noch ein bisschen dauern, bis wir alle unser Impfangebot bekommen. Gemischte Gefühle. Andererseits sehe ich schon, dass es auch jetzt sehr gut vorangeht. Und Robins Frage, die ihr gerade gestellt habt, ist schon berechtigt. Wie viel mehr als 500.000 Dosen am Tag können wir eigentlich impfen? Ich glaube, dass viel mehr als 1 Million Impfungen am Tag auch nicht realistisch sind, rein von der Organisation. Ja, also da müssen ja auch Menschen immer da sein, die das alles verimpfen. Ja? Und diese Raten werden wir in den nächsten Wochen erreichen und dann ist die Frage, brauchen wir dann noch, müssen wir dann überhaupt noch Sputnik bestellen? Also die interessante Frage, die sich darüber hinaus stellt, ist natürlich, was machen wir eigentlich mit dem Rest der Welt, der ja noch nicht geimpft ist? Es gibt auf der Welt jetzt, glaube ich, 70 Länder oder so, die das Impfen angefangen haben, ja, 70 von 100, 92, 93, so. Es gibt noch viele Milliarden Menschen, die noch nicht geimpft sind. In Indien ist ja gerade Hotspot von Corona zurzeit weltweit. Und also da sind die Fragen der nächsten Monate. Und in Deutschland läuft es ganz gut, würde ich jetzt doch sagen. Also auch, glaube ich, auch besser als der Ruf der Impfkampagne. Die Argumente mit Russland hin und her gewogen. Ja, am Ende würde ich auch sagen, siegt der Gesundheitsschutz. Also wenn wir jetzt wirklich in einer Situation wären, dass wir das quasi nicht stemmen können ohne Sputnik 5, dann auf jeden Fall nehmen. Aber ich glaube, die Situation wird sich in den nächsten Monaten doch nicht ergeben. Was nicht heißt, dass ich nicht dafür wäre, wenn der Impfstoff seine EMA-Zulassung bekommt, dass er dann eingesetzt wird.
Ne? Ja, also ich weiß nicht. Der Impfstoff wird ja schon in Russland und noch in anderen Ländern, nicht
in Ungarn und in der Slowakei. In der Slowakei gab es ja, das ist ja so ein bisschen eine Krux, ja, das macht dann natürlich gleich wieder schlechte Laune, wenn man dann hört, in der Slowakei wurde der Impfstoff ja auch quasi eigenhändig bestellt und Russland hat natürlich auch gerne geliefert und sich gerne inszeniert, in Szene gesetzt als Retter. Und dann stellte sich aber heraus, die Dosen waren, ich will jetzt nicht sagen minderwertig, dafür habe ich nicht genug Ahnung von dem Fall, aber es war auf jeden Fall nicht das drinne, was man bestellt hat. Jedenfalls nicht die gleiche Zusammensetzung oder eine andere Charge oder was auch immer. Ja, also so, und darum hat sich ja eine richtige Staatskrise zwischen der Slowakei und Russland aufgebaut, die ja in den letzten Wochen auch richtig eskaliert ist.
Aber gab es noch was anderes, als andere Fälle, dass eben russische Geheimagenten, slowakische Bürger irgendwie.
Genau, das kam dann noch oben drauf. Genau. Aber die erste Story war der Impfstoff, dann gab es noch die Geheimagenten und ich glaube, dann war plötzlich die Story von Russland, dem Helfer und dem Retter in der Not, ganz schnell wieder vorbei in der Slowakei. Und solche Meldungen haben natürlich einen ganz schön fahlen Beigeschmack.
Ja, hat mich auch sehr gewundert. Also ja, es ist komisch, wenn der russische Impfstoff so wirksam sein sollte und verlässlich sein sollte. Warum passiert dann sowas wie in der Slowakei?
Ja. Und also das muss man auf jeden Fall, finde ich, dazu sagen.
Ja, klar. Und noch zu dem, was Robin meinte. Was wir gerade haben, ist Moderna, dann AstraZeneca und BioNTech als Impfstoff.
Moderna, aber ganz ehrlich, Moderna ist ja wirklich ein Spartenimpfstoff. Ja. Der kommt nur im sehr kleinen Prozentbereich vor.
Ja. Also haben sie eben BioNTech und AstraZeneca und ja, mehrheitlich eben AstraZeneca, was eben auch nicht so einfach sein sollte. Das Ding ist halt, ja klar, der russische Impfstoff wird schon verimpft in Russland und sonst auch in anderen Ländern. Aber wenn es schneller gehen könnte mit dem russischen Impfstoff, dann könnten wir es auch gerne zulassen bei uns. Aber ich frage mich schon oft, warum dauert es so lange bei der Europäischen Gesundheits- oder Zulassungsbehörde EMA? Warum wird der russische Impfstoff nicht zugelassen? Oder was dauert da so lange bei der Prüfung, weil in so vielen Ländern wird es verimpft, es gibt auch keine negativen Meldungen, dass es irgendwie Vorfälle gab. Ich frage mich halt, was da los ist, weil
Weil wir das auch bei anderen Impfstoffen hatten. Also auch westliche, in Anführungszeichen, Impfstoffe haben in der Zulassung bei der EMA länger gedauert als zum Beispiel in den USA oder Großbritannien.
Ja, aber ich weiß ja nicht. Also es gibt auch noch Johnson & Johnson, es gibt noch Pfizer, aber beide irgendwie dann noch nicht hier zugelassen.
Aber Pfizer ist BioNTech, das ist der gleiche.
Genau.
Die sind zugelassen. Ach so, ja. Johnson & Johnson ist noch nicht zugelassen. Rekapitulation. Wir haben BioNTech, Pfizer, das ist der erste gewesen, der noch im Dezember letztes Jahr in der EU zugelassen wurde und auch als erstes verimpft wurde und auch den größten Anteil hat in Deutschland an den Impfungen. Wir haben dann AstraZeneca gehabt und Moderna. Moderna, wie gesagt, weil die nicht so große Produktionszahlen haben, oder nicht so große Exportzahlen haben, die werden in den USA produziert, dort auch viel verimpft, aber in Europa nicht so viel exportiert, also nach Europa nicht so viel exportiert, deshalb machen die vom Impfkuchen in Deutschland aktuell keinen großen Teil aus und es ist auch nicht so, dass das noch kommen wird. Also die werden immer ein Impfstoff, es wird immer ein Impfstoff sein, den nur sehr wenige bekommen haben. Und AstraZeneca britisch-schwedisches Produkt von der Uni Oxford im Prinzip entwickelt, von diesem britisch-schwedischen Unternehmen AstraZeneca vertrieben. Das ist ja der Impfstoff, der so viel Schlagzeilen gemacht hat. Erst war er nicht für die Alten, dann nur für die Alten und mit Sinusvenenthrombosen und Nebenwirkungen hier und hast du nicht gesehen und da. Und da war ja der, das ist ja der, der sozusagen von den Medien auch kaputt geredet wurde. Und der ist ja jetzt als letztes eingeführt worden. Und dann gibt es Johnson & Johnson, auch ein amerikanischer Impfstoff, der in der EU schon, glaube ich, seit mehreren Wochen eine Zulassung hat, aber noch nicht verimpft wird in Europa, weil das ist wieder so ein Ding, ja, die Amerikaner haben den erstmal für sich gebunkert, die verimpfen den jetzt auch schon seit ein paar Wochen.
Aber gab es vor ein paar Wochen die Meldung, dass der Impfstoff
das ist in Amerika, wie gesagt, die Amerikaner, ja. Das ist ein amerikanischer Impfstoff, die Amerikaner haben sich da wieder so eine Art Zugriff drauf gesichert, der wird in Amerika schon in großen Mengen verimpft. Jetzt gab es da auch die Meldung, dass der in Amerika auch Nebenwirkungen ähnlich den Nebenwirkungen von AstraZeneca hervorgerufen hat, aber auch in ähnlich kleinen, statistisch kleinen Bereichen. Ja, also es ist auch nicht irgendwie jeder umgekippt, der das bekommen hat, sondern auch irgendwie 10 von 1.000 oder so oder nicht mal 10 von 1 Million oder was. So, also auch wieder so ein Fall, ähnlich wie bei AstraZeneca. Auch eine schwierige Geschichte, wird aber in Deutschland noch nicht verimpft. Das ist geplant für nächsten Monat. Dann gibt es CureVac, das ist der Impfstoff aus Tübingen. Ja, also da sitzt jedenfalls CureVac.
Ja, ich glaube, so. CureVac meinte ich vorhin statt Pfizer.
Genau, das meinte ich glaube ich dann noch vorhin. Das ist dann sozusagen der nächste in der Liste, der hat aber noch keine Zulassung. Also ja, der liegt quasi noch bei der EMA. So. Also das haben wir vielleicht jetzt mal auseinandersortiert. So, und eine letzte Frage stelle ich euch dann noch. Schalke steigt aus der Bundesliga ab. Euer Kommentar dazu und dann machen wir hier Schattendicht.
Boah, ja, Schalke. Ich bin Fußballfan und es war einfach mal Zeit. Also Schalke hat so genervt und irgendwie muss ich Mitleid haben mit Schalke. Ich habe einige Freunde, die auch Schalke-Fans sind. Aber ja, sie haben so schrecklich gespielt, so viel verloren und es war alles so frustrierend und einfach so traurig, das mit anzusehen und irgendwie muss es einfach sein. Also ich war so weit hinten und es war nur eine Frage der Zeit, bis es dazu kommt und was der Verein auch gemacht hätte in der Corona-Zeit. Einfach schrecklich und wegen Tönnies, was wir auch für Skandale hatten. Der Verein wurde auch schrecklich geführt. Es war einfach, die haben jetzt auch ein schlimmes Image, zu Recht eigentlich. Und es ist einfach verdient. Also einfach schlecht gemanagt insgesamt. Es muss halt passieren. Also irgendwie die großen Traditionsvereine, Hamburg, Schalke, Stuttgart, müssen alle mal absteigen. Hamburg ist ja ganz komisch, was da passiert. Die wollen irgendwie nicht aufsteigen und Schalke muss einfach mal sich erholen in der Opposition, also in der zweiten Liga, so gesehen.
Alles klar. Okay, gut. Dann haben wir jetzt wirklich alles, was diese Woche relevant ist, passiert ist, eingeordnet. Robin, wir haben hier eine Tradition. Als Neuling hat man immer in seiner ersten Folge das Privileg, die Folge abzumoderieren. Deshalb sage ich jetzt von meiner Warte aus schon mal Tschüss. Der sagt, glaube ich, bestimmt auch gleich Tschüss und dann ist Robin dran.
Also, von mir auch noch einen schönen Abend noch. Schöne startende Woche und ja, Tschüss von mir.
Ey, jetzt bin ich als Neumitglied hier schon ganz aufgeschmissen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die Diskussion war heute mal wieder sehr interessant und hitzig. Und ich hoffe, dass ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn ich dann hoffentlich auch wieder dabei bin. Ja. Und man sieht sich dann das nächste Mal hoffentlich. Genau. Bis zur nächsten Folge.